Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Johannes 6 und ich lese aus der Basisbibel. Jesus redet über das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, obwohl ihr mich gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und ich weise niemanden ab, der zu mir kommt. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen. Nicht, damit ich das tue, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und er will von mir, dass ich keinen von denen verliere, die er mir anvertraut hat. Am letzten Tag werde ich sie alle vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Und am letzten Tag werde ich sie vom Tode erwecken.
Ich bete. Danke für diese deine Worte, Jesus Christus. Danke, dass wir ihnen nachsinnen und nachdenken können. Danke, dass wir darin deiner Einladung begegnen, wie genauso auch deinem Anspruch an unser Leben, dass du uns herausforderst. Und dass du uns zusprichst, dass du uns immer wieder neu begegnen, immer wieder neu zu uns reden willst. So eben auch jetzt. So segne du unser Hören, hilf uns, dass es uns recht gelingt, für uns zum Besten und damit eben auch zum Wohl der Menschen um uns herum und dir zur Ehre. Amen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So lautet die Jahreslosung für dieses Jahr 2022. Und diese Jahreslosung, liebe Gemeinde, die kommt gerade recht. Angesichts der 3G, 2G, 2G plus Regeln und wie sie denn vielleicht auch zukünftig noch alle heißen mögen, die da gesetzt werden. Nicht, dass ich diese Regeln pauschal kritisieren will. Sie sind alle mehr oder weniger gut begründet. Doch sie führen beim Menschen zu dieser Erfahrung, die hinter diesem Satz der Jahreslosung Jesu steht. Menschen fühlen sich ausgegrenzt, abgewiesen, außen vor und damit gebrandmarkt, stigmatisiert, ins Abseits gestellt, nicht wertgeschätzt, ungeliebt. Kinder, die diese Erfahrung machen und sie eben immer wieder machen, die werden in ihrem Leben davon geprägt sein. Die werden darum kämpfen müssen, sich nicht ihr Leben lang an diesem Trauma abarbeiten zu müssen, es irgendwann bewältigt zu haben. Dazu eine Erfahrung aus meinem Leben. Zu unserer Jugendgruppe kam einst ein junger Mann, der auf die schiefe Bahn zu geraten drohte. Eigentlich war er aus dem Alter der Jugendlichen schon raus. Aber er war in seiner Entwicklung zurück. Er hatte reichlich Defizite. Vor allem aber eben das Defizit. Er hatte kein Selbstwertgefühl. Er hatte in seinem Leben bisher nicht erlebt, angenommen zu sein. Wertschätzung und Liebe waren für ihn bisher weitestgehend Fremdworte geblieben. Und man merkte, wie sehr er es aufsog, nun von unseren Jugendlichen willkommen geheißen zu werden. Sie akzeptierten ihn schlicht und einfach so, wie er war. Und so begann er dann auch nach einiger Zeit in unsere Gottesdienste zu kommen. Und auch da erfuhr er viel Freundlichkeit, Zuwendung, Geborgenheit. Und er hatte, so mein Eindruck, und das hat er auch bestätigt, zum ersten Mal das Gefühl, dazuzugehören, ohne sich das erkämpfen und verdienen zu müssen. Und so dauerte es nicht lange, bis er sich taufen ließ. Dann zog er in die Wohnung eines Gemeindemitglieds und die Probleme ließen nicht lange auf sich warten. Da kamen dann seine Defizite zur Wirkung. Er war noch nicht in der Lage, so bürgerlich zu leben, wie es eben die meisten unserer Gemeinde taten. Er hatte es nie gelernt, eine Wohnung sauber zu halten. Er hat es nie gelernt, sein Leben strukturiert zu gestalten. Er hat es nicht gelernt, mit anderen darüber zu reden, lösungsorientiert zu streiten, um zu vereinbaren, wie das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft denn nun aussehen kann, soll. Und so erfuhr er zunehmend in der Gemeinde, dass viele ihm die kalte Schulter zeigten, ihm Vorwürfe machten, Druck auf ihn ausübten, weil sie eben zu dem Vermieter, zu dem Gemeindemitglied, zu dem anderen Gemeindemitglied hielten. Vermittlung unsererseits als Gemeindeleitung war nicht möglich. Und wir haben in dieser Situation alle viel Lehrgeld bezahlt. Der junge Mann musste aus der Wohnung ausziehen und damit zog er auch aus Jugendgruppe und Gemeinde aus. Doch seine Geschichte war damit Gott sei Dank nicht zu Ende. Er hat Kontakt zur Lebenshilfe bekommen, hat dort zu arbeiten begonnen, wurde in eine betreute Wohngemeinschaft eingegliedert, fand dort eben sein Zimmer, seine Heimat. Und so merkten wir, dass die Erfahrung, die er bei uns gemacht hat, nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist. Doch wie es um seinen Glauben gestellt war, das steht eben auf einem anderen Blatt. Dazu wagte ich damals und wage ich heute noch weniger, eine Prognose oder eine Aussage zu machen. Diese Geschichte, diese Erfahrung zeigt für mich die ganze Bandbreite dessen, was dieses Losungswort für unser Jahr 2022, dieser Satz Jesu, was darin steckt. Da ist zuallererst und vor allem Jesus, der mit offenen Armen dasteht und der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dazu die schöne Grafik, die grafische Gestaltung von Eberhard Münch. Diesen Satz, den müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Er muss uns doch geradezu auf der Zunge zergehen. Du und ich und mit uns jeder Mensch darf zu ihm kommen. Und da ist nicht einer, dem er abweist, dem er einen gesenkten Daumen zeigt oder ein Stoppschild vor die Nase hält. Jeder ist bei ihm willkommen. Diese gute Nachricht gilt es immer wieder zu erinnern. Sie selbst zu hören und sie gerne und fröhlich auch weiterzusagen. Jesus weist niemand ab. Jesus lehnt niemand ab. Jesus lässt alle zu sich kommen. Alle. Auch die Kinder. Auch die mühseligen und Beladenen. Auch die Menschen mit einer Behinderung. Auch die Flüchtlinge, woher sie auch immer kommen mögen. Auch die Homosexuellen, auch die Transsexuellen und auch die, die gar nicht wissen, was sie eigentlich wirklich sind. Auch die Querdenker und auch die Impfgegner. Auch die Linksradikalen und die Rechtsradikalen. Auch die Frauen und auch die Männer. Und auch die Juden und die Muslime. Auch die Atheisten und die Agnostiker, die Zeugen Jehovas und die Esoteriker. Auch die Großkopferten, die Politiker und Machthaber wie eben auch die Sex- und sonstigen Sklavinnen und Sklaven, die Hartz-IV-Empfänger und die Bettler. Mit offenen Armen heißt er alle willkommen. Alle? Ja, alle. Davon leben wir alle hier. Das macht doch unseren Glauben aus. Wäre dem nicht so, dann müssten wir uns alle trollen und sagen, ja, ein schöner Traum, aber Träume sind Schäume. Nein, es ist eben nicht nur ein Traum, es ist Wirklichkeit. Und deshalb feiern wir hier Gottesdienst. Und deshalb dürfen wir gleich Brot und Traubensaft uns reichen lassen und sie genießen. Und darin Jesu Liebe schmecken und seine Gegenwart leibhaftig spüren. Auch wenn uns gleich meine Frau und Ronja Brot und Saft reichen werden, es ist Jesus Christus selbst, der sie uns gibt, der sich uns gibt, weil er sich doch schon längst für uns hingegeben hat. Und wir dürfen gewiss sein, dass er uns niemals hinauswerfen, verstoßen wird. Denn das steht hier im griechischen Urtext wörtlich so. Und das war die übliche Formulierung dafür, dass jemand aus der Synagoge ausgestoßen, hinausgeworfen wurde. So wie es dem Blindgeborenen am Ende seiner Geschichte, die uns Johannes im 9. Kapitel erzählt, ergangen ist. Und ja, Jesus sagt das Leuten, die ihn zwar aufgesucht haben, aber ihm nun allerlei Vorhaltungen machen und Bedingungen stellen, die er denn bitteschön zu leisten habe, wenn sie ihn denn akzeptieren sollen. Ja, das geht dann am Ende sogar so weit, dass fast alle seine Jünger sich von ihm abwenden. Und es bleiben am Ende nur die 12. Und Petrus spricht aus, was sie dazu bewogen hat. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wer zu Jesus kommt, den weist er nicht ab. So hat das auch Paulus mehrmals festgehalten und die Gemeinden daran immer wieder erinnert. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung zu Jesus Christus seid ihr alle zu einem Mensch geworden. Und wer bei Jesus ist, bleibt, den wirft er nicht hinaus. Oder wie Paulus es formuliert, im Brief an die Römer, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dennoch gibt es da diese für uns unverständliche Bewegung gegen ihn und von ihm weg. Schon damals und so auch heute. Menschen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Oder andere, die Bedingungen stellen, die er bitteschön zu erfüllen habe, damit sie ihn dann vielleicht akzeptieren und an ihn glauben könnten. Und andere wiederum verlieren den Glauben, sagen sich von ihm los. Es bleibt ein Geheimnis, es bleibt eben ein Geschenk, glauben zu können. Und es ist eben vielleicht ein noch größeres Geschenk, den Glauben nicht zu verlieren. Und wir können uns kein Urteil über die erlauben, denen genau das geschieht. Wie wir uns eben auch kein Urteil darüber erlauben können, wer am Ende von Jesus Christus, so wie er es im Text formuliert hat, vom Tod erweckt wird. Wir dürfen für uns selbst gewiss sein, aber mehr nicht. So wie es in einem Lied aus meiner Jugend hieß, das Manfred Siebald gedichtet hat, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und damit komme ich noch zu dem als Zweites, was eben auch in dieser Jahreslosung steckt. Und das kann ich nur anreißen, denn das müssen wir miteinander in Gesprächen immer wieder neu bedenken und unseren Weg finden. Und da ist unter anderem auch unsere Gesprächsreihe zur Rechenschaft vom Glauben sinnvoll und wichtig, weil wir da genau an dieser Stelle arbeiten. Was glauben wir eigentlich gemeinsam? Und das heißt ja dann auch, was unterscheidet uns vielleicht eben von anderen Christen und dem, was sie glauben und als ihre wesentlichen Glaubensaussagen formulieren. Also wenn Jesus jeden willkommen heißt, dann ist das ein Auftrag an uns, an seine Gemeinde. Dann können wir doch gar nicht anders als eben auch jeden willkommen heißen. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal sehr krass ausgedrückt. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Es ist also gerade die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass sie offen ist für die, die noch nicht zu ihr gehören. Dass sie versucht, wie Jesus eben, auf alle Menschen mit offenen Armen zuzugehen. Und dass sie keine Grenzen zieht. Und dass sie schon gar nicht in eine Wagenburg-Mentalität verfällt. Denn die ist allzu menschlich. Gemeinschaften wollen sich immer auch schützen. Und müssen sich auch ein Stück abgrenzen. Eine völlig offene Gemeinschaft ist für uns Menschen kaum denkbar, geschweige denn lebbar. Die Frage ist halt, wie eng müssen wir die Grenzen ziehen oder ziehen wir sie? Und wie hoch ist die Mauer, hinter der wir uns mehr oder weniger verschanzen? Und wie weit schaffen wir es, andersherum eben offene Türen, weil offene Herzen zu haben? Es ist also zum einen zu fragen, wie wir diese offenen, weit geöffneten Arme Jesu als Gemeinschaft von Christen, als Gemeinschaft seiner Jüngerinnen und Jünger leben und widerspiegeln. Zu fragen, ob wir wirklich offen sind für jeden, der kommt. Ob wir jedem vorurteilsfrei begegnen, jedem mit der gleichen Wertschätzung, den gleichen Respekt behandeln. Und wie wir es schaffen, einerseits unsere Gemeinschaft zu pflegen und doch andererseits in dieser Welt zu leben, bei den Menschen. Bei denen also, die nicht zu unserer Gemeinschaft gehören. Wie lassen wir den Sauerteig dieser Welt aus unserem persönlichen Leben und auch aus unserem Gemeindeleben heraus? Und wie können wir gleichzeitig selbst Sauerteig sein in dieser Welt, um diese alte Welt mit der Gottesherrschaft zu durchsäuern? Denn genau das bedeutet es ja, Jesus Christus nachzufolgen, dem Gottessohn, der Mensch wurde, dem, der Licht war und doch in die Dunkelheit kam, dem, der die Wahrheit in Person war und sich doch mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten auseinandergesetzt hat und ausgesetzt hat. Dem, der völlig gerecht war und die Ungerechtigkeit ausgehalten hat, ja sogar so weit, dass er um der Gerechtigkeit willen starb, dass sie ihm das Leben gekostet hat. Nachfolge heißt dann eben immer auch zu entdecken, dass seine Fußspuren für uns viel zu groß sind. Dass wir das nicht schaffen, was er uns vorgelebt hat. Dass wir immer Lehrgeld bezahlen müssen. Aber dass ja genau das Nachfolge eben ausmacht, weil wir davon leben, dass er uns vergibt und schon längst vergeben hat. Und damit sind wir dann auch bei der weiteren Frage, wie wir es in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft hier, die da ist, aushalten, so unterschiedlich zu sein. Und noch viel unterschiedlicher zu werden, wenn wir den Menschen tatsächlich mit offenen Armen begegnen. Wenn jeder bei uns willkommen ist und also auch Leute dazukommen, die so sind wie dieser junge Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe. Das ist die Frage, wie wir es schaffen, dass wir nicht definieren und schon gar nicht mehr darüber entscheiden wollen, wer zu Jesus Christus gehört. Und konkreter noch, wer zu unserer Gemeinde? Wie viel Unterschiedlichkeit halten wir aus? Unterschiedlichkeit in der Erkenntnis, in der Theologie, in der Ethik, in der Lebens- und Glaubenspraxis, in der Frömmigkeit, in der Vorstellung von Gemeinde und wie Gemeindeleben zu sein hat. Und das kann und will ich hier nicht irgendwie jetzt weiter ausführen, weil das müssen wir miteinander entwickeln. Darüber müssen wir reden und es ausprobieren. Und dabei werden wir Fehler machen und einander vergeben und immer wieder neu anfangen. Miteinander und voneinander lernen und auch von anderen lernen. Und vor allem von Jesus lernen. Ich glaube, wir Christen haben viel zu oft die Wagenburg-Mentalität gepflegt. Und wir Freikirchler, Pietisten, Charismatiker, wir haben zu sehr und zu oft darauf geschaut, dass unsere Gemeinschaft rein ist und bleibt. Was ich damals in der Geschichte mit dem jungen Mann verstanden habe, und das kann man dann auch ein Stück verallgemeinern, die meisten von uns in unseren Gemeinden sind seit Kindertagen christlich sozialisiert, sind behütet und mit einem gewissen Maß an Verantwortungsbewusstsein und bürgerlichem Anstand und bürgerlicher Moral aufgewachsen. Doch wir können von jemand, der das alles nicht mitbringt, nicht verlangen, dass er innerhalb kürzester Zeit genauso ist wie wir. Das kann nicht funktionieren. Und mehr noch, wir müssen immer wieder hinterfragen, inwieweit wir überhaupt festlegen können und müssen, wo wir Grenzen ziehen. Wo wir darüber Aussagen machen und entscheiden, wer denn dazugehören kann und wer hinausgestoßen wird. Wir haben die Lesung aus dem Prophetenbuch Zacharia gehört. Zacharia sah damals und hörte das von Gott, dass das neue Jerusalem keine Mauern mehr braucht, weil Gott es beschützt. Jerusalem steht für die Gemeinde. Gott sorgt dafür, dass seine Gemeinde bewahrt bleibt. Er entscheidet darüber, wer hineingehört und wer nicht. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die genau das erzählt. Hananias und Sapphira, die der Gemeinde und letztlich ja sich selbst vormachen wollten, dass sie den gesamten Erlös für den Verkauf ihres Ackers gespendet hätten, was gar nicht verlangt war, sei dazu gesagt. Die wurden vom Heiligen Geist entlarvt. Wie viel Vertrauen haben wir darin, dass Gottes guter Geist sich darum kümmert, festzulegen und zu zeigen, wer zu Jesu Gemeinde gehört? Und dafür sorgt, dass sie ihren Auftrag in dieser Welt gut erfüllt. Auch diese Frage nach unserem Vertrauen auf ihn, über sie müssen wir immer wieder nachdenken, miteinander austauschen und sie im Leben durchbuchstabieren. Und vielleicht hilft uns dabei ein letzter Gedanke. Christsein entscheidet sich an Christus und der Beziehung zu ihm. Er ist, so wie in dieser Grafik ja auch, die Mitte, um die sich unser Leben dreht. Er ist die Mitte eben auch der Gemeinde. Auf ihn gilt es zu schauen. Denn schauen wir auf ihn, dann sehen wir nicht auf all die anderen, die auch auf ihn schauen und darauf, was der andere tut, was er denkt, was er vielleicht falsch macht und. Denn wir schauen ja auf Christus. Und wenn wir auf Christus schauen, dann bleibt es dabei nicht aus, dass sich unsere Blicke begegnen. Dass unsere Blicke sich kreuzen. Dass wir sehen, dass wir wahrnehmen, wie der andere die anderen genauso wie wir selbst auf Jesus schauen. Und wer auf ihn schaut, der gehört zu ihm. Wir feiern gleich das Abendmahl. Als ich am 4. Advent in Bamberg gepredigt habe, kam nach dem Gottesdienst ein Bruder zu mir und meinte, er müsse mich um Verzeihung bitten. Und dann hat er es erklärt. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Gottesdienst, so sagte er, in Erlangen gesagt, dass jeder zum Abendmahl kommen dürfe. Ich hätte jeden eingeladen. Darüber wäre er damals sehr ärgerlich gewesen und hätte das für falsch und mich deshalb für einen schlechten Christen und mehr noch einen schlechten Pastor gehalten. Doch inzwischen habe Gott ihm erfahren lassen, durch Erfahrungen gezeigt, dass er mir Unrecht getan habe. Ja, dass die Einladung zum Abendmahl im Namen Jesu tatsächlich für alle ausgesprochen werden solle. Ja, die Einladung gilt allen. Nehmt und esst. Nehmt und trinkt. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sagt Jesus. Amen.